Schürrle. Der kommt an! Marin! 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 Mario Götze!
Ja, Xabi Alonso wird wahrscheinlich Trainer von Borussia Mönchengladbach und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge DFB, dem deutschen Fußball-Podcast. Heute wieder in der typischen Dreierbesetzung. An meiner Seite Moritz Zink und Tim Detmar. Hallo.
Moin, Nick.
Einen wunderschönen guten Tag.
Tim, was gibt's denn an diesem wunderschönen Montag, wo wir das Ganze hier aufnehmen, vom Wochenende zu berichten? Ich habe gehört, die ein oder anderen Tränen sind da durchgeschlagen. Magst du uns einfach mal erzählen, was da so am Wochenende passiert ist?
Ich weiß nicht, auf was du jetzt so genau anspielst, um ehrlich zu sein. Aber, also, es ist einiges passiert an diesem Wochenende und auch einiges, wo ich mir gedacht habe, ha? Schwierig. Aber wir können ja gerne mal mit Herrn Alonso anfangen. Das war ja technisch gesehen nicht mehr am Wochenende oder noch nicht am Wochenende, sondern eben an diesem heutigen Montag. Ja, du hast es gesagt, Gladbach scheint, noch ist es nicht offiziell, Xabi Alonso demnächst auf der Trainerbank sitzen zu haben. Natürlich gegen sehr lustige Threads auf Twitter schon rum, mit mehreren zum einen Tweets über seine Spielphilosophie und warum er wirklich ein guter Trainer ist, obwohl er jetzt nicht die größte Erfahrung hat, aber natürlich auch mit unfassbar stylischen Bildern. Und man kann so das Gefühl bekommen, dass Gladbach im Moment die Trainer so ein bisschen auch nach dem Aussehen auswählt und nach Marco Rose, einem wirklich sehr eloquenten und stilvollen Trainer, kommt der Nächste, der in diese Kerbe schlägt. Und ja, wirklich, wenn sie ihn tatsächlich holen, wäre das absolut verrückt. Also ich glaube, damit hätte jetzt keiner gerechnet, weil eben die Erfahrung nicht da ist. Aber alleine für die Bundesliga und dass er als Typ dann an der Seitenlinie steht, fände ich schon irgendwie ganz geil.
Ja, definitiv, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass Rangnick Schalke abgesagt hat, aber wenn wir so schon in die Folge starten, dann ist das natürlich auch sympathisch. Mit dem Rangnick-Ding, das gehört ja noch zum Wochenende, aber definitiv wäre Xabi Alonso auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Moritz, du bist ja auch noch da, was ist denn deine Meinung dazu?
Genau, ich bin auch noch da, also ich blick da ein bisschen skeptischer drauf, also klar, Xabi Alonso, absolute Legende, es ist geil, den am Spielfeld dran zu sehen. Auch wie Tim schon gesagt hat, natürlich dann im stilvollen Outfit. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen in die Mode kommt. Also ich nehme jetzt mal das berühmte Beispiel von Andrea Pirlo, der zumindest dann bei Juventus noch, glaube ich, auch die zweite trainiert hat. Den dann direkt auf den Chefposten zu setzen, das sehen wir jetzt, das geht auch nicht so gut. Bei Xabi Alonso, er hat nichts vorzuweisen, außer dass er bei Real Madrid die U14, meine ich, trainiert hat. Und bei Real Sociedad San Sebastian die zweite Mannschaft in der dritten spanischen Liga. Das sind für mich jetzt auch für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach jetzt nicht die Kriterien, wo man sagt, okay, der hat das Zeug zum Bundesliga-Trainer. Klar, Max Eberl hat immer ein gutes Händchen bewiesen. Vielleicht klappt es jetzt auch wieder. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man Xabi Alonso hat und es funktioniert. Aber ich blicke da eher ein bisschen skeptischer drauf, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also die Skepsis kann ich absolut verstehen, sehe ich ähnlich. Es wäre definitiv ein gewisses Wagnis, was Gladbach eingeht. Vor allem, wenn man sich auch so ein bisschen die Trainer in den letzten Jahren anguckt, wen hat man da? Natürlich, also das ist jetzt schon sehr lange her, aber Lucien Favre, der zumindest davor bei Hertha wirklich auch bewiesen hat, dass er ein Team auch in die europäischen Plätze führen kann. Nur um einen zu nennen, aber also deswegen, es wäre auf jeden Fall, wie gesagt, es wäre sehr interessant. Ich glaube, für die Bundesliga wäre es schon ein riesen Ding. Aber wie das dann aussieht, es kann entweder komplett aufgehen, wie bei Zidane und Real Madrid. Es kann aber halt auch komplett floppen, wie Lampard bei Chelsea oder, du hast es schon gesagt, Pirlo bei Juve. Das ist jetzt bisher noch nicht wirklich gefloppt, weil ich sag mal so, auch davor waren sie jetzt nicht so erfolgreich in der Champions League und okay, dieses Jahr ist es in der Liga nicht so erfolgreich, klar. Aber das würde ich jetzt auch noch nicht so komplett irgendwie, ja, abschreiben. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr, wenn es wieder einige oder zumindest etwas normaler wird. Vielleicht kommt da nochmal was, ein kleiner Aufschwung, wer weiß. Je nachdem auch, was Ronaldo im Sommer macht. Da gibt es ja auch im Moment die wildesten Gerüchte. Und von daher, ja, erstens jetzt erstmal abwarten, ob es wirklich so kommt. Der Berater hat sich jetzt auch noch ein bisschen bedeckt gehalten und weder dementiert noch irgendwie gesagt, jo, das wird was. Von daher, ja, mal schauen, wie es ist. Und dann können wir gerne zur zweiten Personalie der letzten Tage, eigentlich schon der letzten Wochen, kommen. Und also bei mir sind da jetzt keine Tränen geflossen, aber bei euch wahrscheinlich schon. Ralf Rangnick hat tatsächlich Schalke abgesagt, auch wenn einige von diesem Projekt oder von dieser geheimen Gruppe in Anführungsstrichen sich noch ein bisschen positiv zeigen und sagen, ja, das ist auf jeden Fall, ne, noch nicht final und wer weiß, vielleicht wird das ja in den nächsten Tagen noch was. Also, wenn man sich anguckt, was da jetzt schon wieder rausgekommen ist, von wegen, jo, Rangnick hat anscheinend irgendwie gesagt, so, ja, wie viel könnt ihr mir denn bieten? Wie viel Spielraum habe ich denn so? Anscheinend hätte er 20 Millionen, er würde aber gern 30 Millionen haben. Das ist, was ich so bisher gehört und gelesen habe. Dann ist er nicht zufrieden gewesen, dass man Dani Latzer verpflichtet hat, was dann auch wieder typisch ist, dass sie einfach ohne irgendeine Person in diesem Verein, also keiner, der im Moment irgendwie Sportdirektor ist oder sonst was, wird wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon nicht mehr da sein. Trotzdem fängt man jetzt schon an, während man noch eigentlich den Mann für die Zukunft sucht, an irgendwelche Spieler zu verpflichten. Es geht mir nicht in den Kopf rein, was da abgeht. Also klar, Latze ist ein Schalker Junge, das ist sein Traum gewesen. Er ist jetzt ablösefrei im Sommer. Alles klar, aber irgendwie passt es dann nicht, wenn du dich dann nicht wenigstens mit deinem Top-Kandidaten, bei dem es wirklich lange Zeit nicht so schlecht aussah, absprichst, ob der irgendwie überzeugt von ihm ist. Und das spricht irgendwie, das gesamte Wochenende war wieder irgendwie ein typisches Schalke-Wochenende. Also da kam wieder alles zusammen. Aber ja, ich glaube, euch geht's da noch ein bisschen, ja, oder ihr seid da noch ein bisschen frustrierter als ich. Ich bin da einfach, ich denke mir nur so, ja, irgendwie passt es wieder ins Bild.
Ja. Ja, es passt einfach hundertprozentig. Es ging ja viele Gerüchte rum. Es ging ja auch darum, dass behauptet wurde, Rangnick möchte dann eben im ersten Jahr gleichzeitig Trainer sein und Sportvorstand. Und dann hatte man jetzt Gramotzes gerade frisch verpflichtet. Es war jetzt seine dritte Partie bei der Niederlage gegen Gladbach. Solche Gerüchte gingen rum. Dann mit Dani Latzer, klar. Dann dieser Streit im Aufsichtsrat, also dass eben diese geheime Truppe um Ex-Profi Ingo Anderbrügge da versucht hat, den Rangnick rüberzuholen. Wie du auch gesagt hast, Schalke wäre nicht Schalke, wenn sie nicht Realitätsfan wären. Und so hat zum Beispiel Peter Lange aus dem Aufsichtsrat auch gesagt, dass er zu Fuß bis zum Nordpol laufen würde, um jetzt Ralf Rangnick noch zu bekommen. Es ist, wie es ist. Es ist Schalke, man kann es mit diesem einen Wort zusammenfassen. Da läuft gar nichts gut und das war jetzt wirklich wieder dieser komplette letzte Schlag. Sportlich ist alles klar, Schalke geht runter. Jetzt fehlt aber auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, jetzt fehlt komplett die Perspektive für einen Wiederaufstieg, für den vielleicht nicht komplett, für den kompletten Untergang. Also Nick, wie stehst du dazu? Eine Rückkehr in die erste Bundesliga macht das alles nicht wahrscheinlicher.
Nee, ich gebe uns auch da unten auch noch 2 bis 3 Jahre, bis wir uns wieder komplett fangen und dann nach oben marschieren. Und die Perspektive hast du den Fans auch, glaube ich, genommen mit den Entscheidungen, die du da getroffen hast. Und am Wochenende ist ja auch noch bekannt geworden, dass Stefan Gesenhus, ein Mitglied des Aufsichtsrats, seinen Rücktritt verkündet hat. Seiner Meinung nach hatte er gesagt, ich sah innerhalb des Aufsichtsratgremiums keine Möglichkeit mehr, meine Mission und Kompetenz zielführend für den FC Schalke 04 einzubringen. Ich weiß nicht, ob er das vorher auch schon gemacht hat oder probiert hat. Das ist natürlich die große Frage, aber mir wäre es lieb, wenn jeder aus dem Aufsichtsrat zurücktritt, Rangnick Schalke übernimmt und da mal aufräumt. Anscheinend funktioniert das da nicht und wir werden sehen. Schalke ist ja im Moment so ein bisschen die Krisentruppe, die anderen Krisentruppen aus der Bedrohle hilft, weil jetzt am kommenden Spieltag geht es gegen Leverkusen. die ja jetzt am Wochenende 3-0 gegen Hertha verloren haben. Bosch auch in der Krise. Und ja, ich denke mal, Schalke ist da wieder die Mannschaft, die Peter Bosch zugutekommt.
Ja, zumindest, also auch da ein ähnliches Szenario wie jetzt bei Gladbach am Wochenende. Wenn Leverkusen gegen Schalke nicht gewinnt, dann, also so leid es mir auch tut und so gut ich Bosch eigentlich als Trainer finde, also dann ist er für mich auch nicht mehr wirklich haltbar. Ich habe auch ein paar Leverkusen-Fans und Stimmen gelesen und gehört, die noch, also im größten Teil tatsächlich hinter Bosch stehen und dann eher die Schuld bei Rudi Völler und Simon Rolfe suchen. Bin ich jetzt irgendwie nicht zu gut drin in dem Verein und in den Geschehen, um das jetzt groß zu beurteilen oder beurteilen zu können. Aber gut, wie gesagt, dass Bosch eigentlich kein schlechter Trainer ist, hat er sowohl in der Hinrunde gezeigt, als auch schon phasenweise bei Dortmund. Nur es ist jetzt halt schon das zweite Mal, dass seine Mannschaft dann nach einer wirklich guten ersten Phase komplett einbricht und man nicht weiß, warum. Also es ist auch hier ein Wunder, dass die irgendwie noch Sechster sind im Moment und noch Chancen, realistische Chancen auch noch auf Europa und wenn sie sich jetzt wirklich fangen, vielleicht sogar noch auf die Champions League haben. Wobei da, wie gesagt, noch sehr, sehr viel gut laufen muss jetzt. Aber ja, für mich wirken sie so ein bisschen wie ja, der Robin Hood der Bundesliga. Sie geben den Armen einfach Punkte, eben am Wochenende auch in Berlin 0-3 verloren und wirklich schlecht gespielt wie sonst was. Haben dadurch nochmal ordentlich ja, Wirbel unten in den Keller gebracht, weil auch Mainz ihr Spiel in Hoffenheim gewinnen konnte. Dementsprechend Hertha und Mainz jetzt auf 14 und 15 hoch, ein Punkt vor Köln und zwei Punkte vor Bielefeld. Also auch da Mainz jetzt auf Platz 15, 14 Punkte vor Schalke, um das nochmal mit reinzubringen. Da sieht es jetzt wirklich sehr, sehr düster aus. Da nur noch 24 Punkte zu vergeben sind in den restlichen Spielen. Von daher kann man da, wie gesagt, jetzt echt getrost auch mit abschließen, was ihr auch schon gesagt habt. Aber ja, wie gesagt, Leverkusen, das sieht echt nicht gut aus. Man hat jetzt noch 2 Punkte Vorsprung auf Union Berlin, 3 Punkte auf Freiburg, die durchaus in der Lage sind, in den nächsten Partien auch wieder zu punkten. Freiburg hat es jetzt schon gemacht, 2-0 gegen Augsburg gewonnen, obwohl Augsburg da auch viele Chancen hatte durchaus. Und die müssen jetzt halt auch wieder aufpassen, nicht da noch unten rein zu rutschen mit 5 Punkten auf Mainz und Hertha und 6 Punkte auf Köln. Also das wird unten nochmal ordentlich durchgemischt jetzt an diesem Spieltag oder wurde es. Und was ich auch ganz lustig fand, ist, dass Stefan Reuter, der Manager von Augsburg, auch gesagt hat, wir fühlen uns noch nicht sicher. Es sind schon verrückte Dinge passiert in den letzten Spielen. Und ja, ich glaube, das wird nochmal richtig heiß, wenn ihr da alle auf einmal punkten. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen, Köln hat gegen Dortmund halt auch gepunktet. Also das ist echt, ja, verrückt.
Verrückt trifft es, glaube ich, ganz gut, weil an diesem Spieltag sind unglaubliche 30 Tore gefallen. Wahnsinnsergebnis auch zwischen Frankfurt und Union Berlin, 5-2, Bayern gewinnt mit einer roten Karte in der ersten Halbzeit mit 4-0, wahres Torfest war es am Wochenende und jetzt möchte ich einmal ganz kurz die Diskussion einwerfen, weil wir jetzt schon so viel über Trainer geredet haben und unter anderem Kevin Großkreuz jetzt am Wochenende bei Sky 90 war und wir nochmal über den BVB reden können. Findet ihr die Kombi Terzic und Rose passt? Also sind das zwei Trainertypen, die aufeinander aufbauen können und der eine dem anderen Tipps geben oder sagt ihr, Terzic ist ein ganz anderer Typ vom Charakter oder vom Spiel her, der passt nicht zu Rose?
Also ich war jetzt mit beiden noch nicht Kaffee trinken, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das passen würde. Das muss man, denke ich, abwarten. Das Ding ist halt einfach nur, ich finde, es kommt darauf an, wie Terzic jetzt diese Rolle dann wieder annimmt, dass er jetzt quasi Trainer Nummer 1 war, es aber klar war, dass es möglicherweise nur interimsweise ist und er sein Okay auch wieder gegeben hat, dann im Trainerteam zu bleiben. Wenn er das gut hinkriegt und jetzt vielleicht nicht auch die Lust bekommen hat, irgendwo erster Trainer zu werden oder vielleicht auch bei Dortmund jetzt bis auf diesen Dämpfer gegen Köln gesehen hat, dass er da auch vieles bewirken kann. Dortmund war ja jetzt wieder in einem kleinen Aufschwung, das kann man durchaus schon so sagen. Dann könnte das schon klappen. Mit Rose muss man erstmal schauen, wie wie er sich jetzt generell mit Gladbach noch fängt, dass er da vielleicht einen glimpflichen Abgang noch hinkriegt, die Fans vielleicht noch zufriedengestellt bekommt, was jetzt doch sehr schwierig wird mit dem 10. Tabellenplatz und 36 Punkten. Aber das war schon, finde ich, auch ein waghalsiger Schritt von Dortmund. Also erstmal haben wir kritisiert oder moniert, warum man jetzt Favre mitten in der Saison schmeißt. Man wäre wahrscheinlich mit ihm jetzt noch genauso gut mindestens und hätte im Sommer einen glimpflichen Übergang schaffen können. Warum hat man ja jetzt Terzic nicht vielleicht noch länger machen lassen oder früher gesagt, dass es wirklich nur interimsweise ist? Es ist schon ein bisschen schwierig, was Dortmund da wieder fabriziert. Es kann gut gehen mit den beiden. Ich denke, es kommt darauf an, wie Terzic mit dieser Rolle umgehen wird.
Ich würde ehrlich gesagt Dortmund da jetzt gar nicht viel vorwerfen. Also wenn du die Chance hast, Marco Rose zu bekommen, der natürlich jetzt abgesehen von den letzten Spielen, Wochen, wie man es nimmt, von den letzten Monaten in Gladbach halt auch wirklich überragende Leistungen da gebracht hat. Die sind das erste Mal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren in der Champions League weitergekommen. Wenn du die Chance hast, den zu holen, musst du es machen aus meiner Sicht. Vor allem, nachdem du gefühlt nur Probleme hattest, auch öffentlich mit deinem vorherigen Trainer, also Favre, weil der stand ja gefühlt auch schon seit Jahren immer wieder in der Kritik. Man hat immer wieder an ihm festgehalten, aber man hat halt zum einen die eine Saison die 9 Punkte Vorsprung verspielt, dann war man wirklich auch weiter weg von Bayern und ist gerade mal so, glaube ich, noch Vizemeister geworden im Duell mit Leipzig. Also deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie dann auf so einen Trainer setzen und nicht aufs Pferd Terzic setzen, komplett, weil ich glaube auch nicht, dass man gedacht hätte, dass es jetzt wieder so gut läuft. Deswegen und also, dass die Mannschaft jetzt wieder solche Spiele da reinhaut, zeigt halt auch so ein bisschen, dass der Kader einfach irgendwie, was wir auch schon mal moniert haben, ein bisschen unausgeglichen ist. Teilweise ein Thomas Meunier ist eine absolute Katastrophe. Es ging irgendwie die letzten Tage auch sein Gehalt rum und es waren wirklich Millionensummen, zweistellige Millionensummen. Und ich denke mir so, ja, also da hätte ich mich auch auf die rechte Außenbahn stellen können und hätte wahrscheinlich nicht annähernd so schlecht gespielt. Also, wie gesagt, es liegt in Dortmund mehr im Argen als so diese Trainerposition. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass Terzic auch jemand ist, der dann ohne Probleme zurücksteckt und sagt, jo, ich bin jetzt ab Sommer wieder Co-Trainer und fertig. Und deswegen, ich bin halt generell gespannt, wie Rose in Dortmund dann agiert. Das muss man dann ab Sommer sehen. Weil, also was ich halt cool finde bei Terzic, du hast halt schon diese gewissen Klopp-Vibes wieder. Also du hast halt jemanden, der wirklich auch aktiv ist an der Seitenlinie, aktiv coacht und wirklich auch emotional diesen Verein auch irgendwie lebt. Und ich glaube, das braucht Dortmund. Deswegen passt es wahrscheinlich auch im Moment so gut, dass er die Mannschaft so abholen kann. Mal gucken, ob Rose das auch hinbekommt. Aber wie gesagt, von der Qualität her ist Rose meiner Meinung nach immer noch die bessere Alternative als Terzic. Und wenn sie es zusammen hinbekommen, könnte es halt echt wirklich gut laufen. Aber wie gesagt, da muss auch noch ein bisschen was im Kader passieren. Und man darf ja nicht vergessen, also sie sind jetzt 4 Punkte hinter Frankfurt. Wieder im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Wenn Dortmund die Champions League verpasst, was passiert mit Haaland? Der war ziemlich angefressen am Wochenende anscheinend. Was passiert mit Sancho? Auch da, wie gesagt, der Kader könnte dann irgendwie ein bisschen mehr im Weg stehen als diese Trainerfrage. Aber das müssen wir mal abwarten.
Ich finde, dann sollten wir auch noch unbedingt über den FC Bayern München und über Robert Lewandowski sprechen. Also Jungs, ich weiß nicht, was ihr dazu noch sagt. Ja klar, er ist erster in der Torjägerliste. 35 Tore, hat jetzt wieder einen Hattrick erzielt beim Bayern 4:0 Sieg gegen den VfB Stuttgart. Wow, also es fehlen nur noch 5 Tore bis Gerd Müller. Er hat dafür noch, lass mich rechnen, 8 Spieltage Zeit. Ja, 8 Spieltage Zeit. Wenn er sich jetzt nicht verletzt oder Flick irgendwie anfängt, ihn zu schonen, was wir natürlich nicht denken, dann schafft er diesen Rekord aber wirklich mal easy. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also generell, die anderen Torjäger unterperformen ja nicht. Also wir haben Erling Haaland mit 21 Toren. André Silva spielt auch eine Bombensaison bei Frankfurt. mit 21 Toren. Wout Weghorst auch 17 Tore, ist absolut Topform. Es sind geile Torjäger, aber an Lewandowski kommt einfach niemand ran. Und ich finde, man muss schon darüber reden, ob es nicht jemals der beste Spieler war, der in der Bundesliga gespielt hat.
Also wenn du auf die Stürmer gehst, dann würde ich sagen, definitiv ja. Das jetzt mit Mittelfeldspielern, Abwehr und Torhüter zu vergleichen, sehe ich eher schwierig, aber vom Stürmer her auf jeden Fall. Der Typ ist einfach eine wahre Maschine. Und ich denke mal, wenn er den Rekord brechen wird, oder ja, wenn er den Rekord brechen wird, dann ist das für Tim auf jeden Fall ein weiterer Grund, sich dann das nächste Trikot zu holen, was dann in die Sammlung kommt. Neben Gosens und einem Bochum-Trikot war das, glaube ich, was du dir geholt hast, wäre dann das Lewandowski-Trikot, das nächstmögliche Trikot, was dann in die Sammlung muss, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon ein Lewandowski-Trikot habe. Kann durchaus auch sein. Aber nee, ja, es ist halt schwierig, ne? Weil ich meine, Gerd Müller hat halt gefühlt immer noch 100 Tore mehr gefühlt geschossen in der gesamten Bundesliga-Geschichte. Und also es ist halt unfassbar schwierig, so, die Zeiten auch miteinander zu vergleichen. So. Ich glaube, allein dadurch, dass schon, also er ist ja jetzt schon auf Rekordjagd oder stellt einen Rekord nach dem anderen ein, ist wie gesagt schon näher dran an den 40 Toren, als Gerd Müller ist in der Saison, in der er den Rekord aufgestellt hat, zu dem Zeitpunkt. Und also es ist ohne Frage wirklich überragend, diese Saison generell in der Champions League, im Pokal, also ja okay, Pokal, andere Geschichte, aber in der Champions League hat er ja auch ohne Probleme performt. Aber wie gesagt, tue ich mich ein bisschen schwer, ihn jetzt schon quasi auf komplett eine Ebene dann mit Gerd Müller im Stürmervergleich zu packen. Was natürlich, also es kann halt trotzdem noch passieren, weißt du, wenn er jetzt noch 3-4 Jahre auf dem Niveau spielen kann und in München bleibt, warum sollte der nicht den Bundesliga-Rekord für in der ewigen Torschützenliste knacken in den nächsten Jahren? Auch das würde ich ihm mittlerweile zutrauen, was halt auch unfassbar ist. Und ja, deswegen kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Überragend, was er macht. Ich glaube, er hat, wenn ich jetzt nicht falsch liege, auch über die Hälfte der bayerischen Bundesliga-Tore gemacht. Nicht ganz. 78 Tore für Bayern, aber es ist schon verrückt. Und deswegen, aber in dem Spiel gegen Stuttgart, wie gesagt, 14-0, dreimal Lewandowski, einmal Gnabry, gab es auch eine wirklich bittere Nachricht und eine unglückliche rote Karte für Davis. Also es war ganz klar rot, es war unabsichtlich seine Aktion, dass er den Stuttgarter da ja am Knöchel trifft oder am Sprunggelenk trifft, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine rote Karte. Und bei Stuttgart hat sich ja eigentlich der Shootingstar diese Saison mit Silas Wamangituka leider schwerer verletzt. Kreuzbandriss, wird dementsprechend eine Weile ausfallen. Das ist natürlich zum einen für ihn ultra bitter, für Stuttgart natürlich auch, wirklich einer der wichtigsten Spieler bei ihm. Es hat bisher wirklich unheimlichen Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Das Tempo unfassbar. Vorher war ja auch so ein bisschen das Ding Davis gegen Wamangituka, das Sprintduell auf der Seite und ja, nach 10-12 Minuten Davis rote Karte und dann ein Ticken später Kreuzbandriss für Wamangituka, dann war das auch leider Geschichte relativ früh. Auch generell das Spiel fand ich auch sehr faszinierend. Gefühlt bis zur roten Karte war Stuttgart die bessere Mannschaft, kam besser ins Spiel. Und ab der roten Karte hat Bayern komplett übernommen, war auch diese 4 Tore besser, hat einen überragenden Fußball gespielt. Das 2-0 müsste gefühlt mit Tiki-Taka im Strafraum herausgespielt worden sein. Also es war wirklich eine Augenweide. Und auch wenn harte Brocken jetzt in der Champions League vor ihnen liegen mit Paris und dann im Halbfinale wahrscheinlich Man City. Also in der Verfassung können die echt jeden schlagen und vielleicht dieses große Double holen. Was sagt ihr? Traut ihr es Bayern zu? Also dass sie Meister werden? Also klar, Leipzig, wir reden relativ wenig über Leipzig, weil sie halt auch eher keine spektakulären Ergebnisse liefern. Jetzt auch ein solides oder souveränes 1-0 gegen Bielefeld. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass Bayern sich das nochmal nehmen lässt. Selbst wenn sie gegen Leipzig verlieren, sind sie halt immer noch einen Punkt vorne im nächsten Spiel. Es könnte halt echt am Ende wieder für den großen Wurf reichen. Wer weiß.
Ja, also was man aber nochmal kurz vorher zu Leipzig sagen muss, ist, dass sie wirklich mal konstant in Schlagdistanz bleiben diese Saison. Also das kann man ihnen wirklich hoch anrechnen. Klar, sie erzielen dann Ergebnisse wie dieses am Wochenende mit einem 1-0-Sieg gegen Bielefeld. Nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das sind dann halt eben diese Punkte. Und das ist das, was vorher so ein bisschen gefehlt hat, dass man dann gegen vermeintlich schwächere Gegner dann nochmal sich Punkte abnehmen lassen hat. Zu Bayern, ja, also klar, wir gehen davon aus, dass sie die Meisterschaft holen. Im Pokal sind sie ja raus. Champions League wird auf jeden Fall spannend. Das sind sehr geile Duelle. Klar, man muss warten, was macht jetzt Man City? Sie sind aber jetzt eigentlich nicht so diese Übermannschaft wie Bayern für mich. Also wenn du an Bayern denkst, dann denkst du direkt an ihre Mentalität, an ihre Erfahrung, an ihren Erfolgshunger. Das ist einfach eine Maschine, die da läuft. Und sowas sehe ich halt bei Man City jetzt noch nicht so. Also Pep Guardiola hat auch häufig sich vercoacht in großen Spielen. Manchester City hat noch nicht diese Erfahrung in der Champions League. Sie haben eben auch immer noch keinen Titel. Also sehe ich da klar den FC Bayern München auch als Favorit und ja, am Ende der Saison mit einem Double gewinnen.
Ja, wer weiß, vielleicht erleben wir auch noch die große Überraschung und wir sehen im Champions League Halbfinale Bayern München gegen Borussia Dortmund. Alles ist möglich im Fußball. Zurück zu der Frage. Ich denke auch, dass es in der Champions League eine klare Sache für den FC Bayern wird. In der Liga bin ich der Meinung, dass es eventuell etwas spannender wird, wenn Leipzig endlich mal den Arsch hochkriegt und auch gegen Mannschaften, jetzt Bielefeld, okay, 1-0, 3 Punkte mitgenommen. Aber gegen Frankfurt, um da oben Meister zu werden, musst du halt die Punkte dann mitnehmen. Einer ist in diesem Titelkampf dann zu wenig. Wenn du Bayern wirklich Konkurrenz machen willst, ist ja immer häufiger der Fall, dass die Liga für den FC Bayern spielt. Wenn der FC Bayern mal Punkte liegen lässt, dann tun es die Verfolger auch. Also es ist immer wieder ein Nehmen und Geben. Ich bin gespannt, was da jetzt zum Endspurt hin noch passiert. Und Endspurt ist jetzt nicht das richtige Stichwort für das letzte Thema, was wir in dieser heutigen Folge besprechen wollen. Aber der FC Bayern hat ein, zwei Spieler, die am 25.03., ich hoffe, die Überleitung war jetzt etwas besser, am 25.03. in der WM-Qualifikation gegen Island spielen werden. Der DFB hatte vor wenigen Tagen den Kader dafür bekannt gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich jetzt keine große Überraschung darin. Jogi Löw hält an seinem Konzept fest und nimmt junge Spieler mit. Direkt die frische Nominierung von Jamal Musiala. Florian Wirtz auch dabei. Der Angriff Armin Younes hat es auch geschafft, nach der souveränen Leistung, die er bei Eintracht Frankfurt bringt, für mich äußerst verdient, dass er dabei ist. Und die einzige Personale, die ich zum Beispiel anzusprechen habe, ist Jonathan Tah in der Abwehr. Für mich ein Nationalspieler, der nicht in so einen Kader gehört. Aus dem einfachen Grund, weil er bei Leverkusen aktuell aus meiner Sicht keine gute Saison spielt. Antonio Rüdiger macht bei Chelsea, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck. Unter Tuchel auch wieder gefangen, nachdem er jetzt da endlich mal wieder Stamm spielt. Auch für mich ein Kandidat für die Innenverteidigung. Da hat Joachim Löw auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Die Routiniers Toni Kroos, Kimmich, Goretzka wieder dabei. Ilkay Gündogan, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung zu dem aktuellen Kader?
Ja, also wie du gesagt hast, keine allzu großen Überraschungen. Also ich finde schon krass, dass jetzt auch wirklich Florian Wirtz mit dabei ist. Also klar, der hat gut aufgespielt und ist ein Talent. Aber ja, ich hatte schon erwartet, dass da Jogi dann doch auch aus seinen Liebling Draxler setzt. Also wo ist Julian Draxler? Der ist doch immer dabei. Auch wenn er nicht spielt oder irgendwas macht. Aber ja, Spaß beiseite. Also klar, man kann auf jeden Fall sagen, Jonathan Tah hat da nichts zu suchen. Aber sonst ein solider Kader und ich hätte da jetzt wahrscheinlich auch nichts großartig anders gemacht, außer Thomas Müller noch mitzunehmen.
Ja gut, dass Müller, Boateng, Hummels da noch nicht dabei sein werden, war ja relativ vorauszusehen oder war relativ klar. Dass Musiala dabei ist, war ja auch vorher zu sehen, weil das, also, ne, da muss man jetzt auch Nägel mit Köpfen machen und den Jungen festspielen. Ansonsten finde ich es halt irgendwie wieder typisch Yogi, dass nur ein Stoßstürmer dabei ist mit Werner. Verstehe ich nicht so ganz. Also es gibt wirklich noch ein, zwei Leute, die, wo ich gedacht hätte, ja, kann man vielleicht nochmal ausprobieren. So ein Max Kruse, finde ich, spielt überragend in dieser Saison. Warum nicht? Natürlich ist dann die Frage, wen nimmst du denn raus? Weil, also aus erstem Reflex würde ich dann sagen, jo, dann lass Jonas Hofmann zu Hause. Andererseits hat er sich das auch schon durchaus verdient, in dieser Saison dabei zu sein. Ansonsten sehe ich es ähnlich wie Nick. Jonathan Tah hat da absolut gar nichts zu suchen. Aber der Rest ist jetzt, ja, jetzt irgendwie nichts Besonderes. Also, ne, man konnte quasi davon ausgehen, dass es so ungefähr so aussehen würde. Einer, der noch fehlt neben Julian Draxler, ist ein anderer Julian Brandt, was ich auch okay finde. Ist jetzt in Dortmund, also hat sich jetzt in, ich glaube, im vorletzten Spiel war es, glaube ich, gegen Hertha, zumindest so ein bisschen gefangen und, naja, auch von einem Patzer von Jahrstein profitiert bei seinem Tor. Also deswegen, auch den sehe ich da im Moment noch nicht wirklich drin. Ich bin sehr froh, dass Draxler nicht dabei ist. Er gehört auch schon seit Jahren nicht mehr rein. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Das ist ja typisch Yogi, dass er da auch einige Leute mal mitnimmt, die es eigentlich eher weniger verdient hätten. Aber gut. Aber also ich finde, dieses zentrale Mittelfeld ist einfach unfassbar besetzt. Goretzka, Gündogan, Kimmich, Groß, Neuhaus, Heidewitzka. Das ist schon echt sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, wie das System aussehen wird, wer spielen wird. Also so ein 4-3-3 mit Goretzka und Kimmich auf der 6, davor Gündogan. Das würde ich absolut fühlen. Ich bin gespannt, wie die Außenverteidigung aussieht, ob Gosens spielt, Philipp Max, auch sehr, sehr cool, dass er wieder dabei ist, sehr interessant auf jeden Fall, aber ja, ich bin gespannt, ich denke mal auch, dass auch durchaus rotiert wird, ich meine, es sind 3 Spiele in, ich glaube, 6 Tagen, von daher, und auch gegen Gegner, gegen die man gewinnen muss, egal wer spielt, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich mega freue, aber ich denke mir jetzt nicht so, Nationalmannschaft, sondern ich glaube, das wird schon recht interessant zu sehen sein. Und ich bin auch auf Löw gespannt, wie er an der Seitenlinie agieren wird, weil das war ja auch so ein bisschen der Punkt nach dem Debakel gegen Spanien, dass er eher teilnahmslos an der Seitenlinie da verweilte. Bin ich gespannt, ob sich das jetzt vielleicht ändert, nachdem er gesagt hat, dass im Sommer Schluss sein wird.
Ja, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf, wie das funktioniert. Wie Markus Sorg und der Rest des Trainerstabs da die Mannschaft aufbaut. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Angriff funktioniert, weil für mich ist Timo Werner kein richtiger Stoßstürmer. In der Nationalmannschaft aus meiner Sicht auch immer vorne untergegangen. In der letzten WM hat er ja, glaube ich, auch über links agiert mit Jogi Löw. Ich bin gespannt, ob da wieder vielleicht ein Gnabry oder ein Sané in den Sturm kommt. Das werden wir dann alles sehen. Jetzt sind es noch plus minus 3 Monate bis zur WM. Am 15.06. geht es dann los gegen Frankreich. Ist ja die Europameisterschaft dann. Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock drauf? Oder sagt ihr eher, oh nee, also eigentlich kann man die auch ausfallen lassen unter den Umständen jetzt mit Corona und so weiter?
Also seit der Bekanntgabe, dass Löw aufhört nach der EM, bin ich tatsächlich mehr hyped. Also, keine Ahnung, das hatte irgendwie so eine gewisse Aufbruchstimmung in mir ausgelöst. Jetzt noch nicht mal, weil dann nach Löw irgendwas Neues kommt, sondern weil das dann sein letztes Turnier ist, weil er dann einen guten Abgang haben will, weil er sich eben entschieden hat, dass er nicht, egal was er macht, dass das keine Konsequenzen hinter sich herzieht. Also denke ich schon, dass die Nationalmannschaft sich jetzt vielleicht auch fangen kann, und Löw dann nochmal absolut einen ordentlich wegcoachen wird und eine geile EM spielen will, um eben nicht diesen Abschied aus der Nationalmannschaft zu haben, nach wirklich sehr guten Jahren. Ich meine, man muss immer noch mal festhalten, er hat uns bei fast jedem Turnier immer ins Halbfinale gebracht, mindestens. Das ist einfach eine krasse Leistung und ich denke mal, er möchte und auch die Spieler möchten das feiern und möchten ein gutes Ergebnis erzielen. Ob das dann das Viertelfinale ist, das Halbfinale, Spiel um Platz 3, vielleicht auch der Sieg, das wird man sehen. Tim hat es eben schon angesprochen, unser Mittelfeld ist wirklich Bombe. In der Abwehr muss man dann, denke ich, nochmal schauen. Also auch der Sturm ist gut. Aber ja, wenn er dann noch vielleicht einige Fehler von sich mal abstellt, dann kann das werden. Und deswegen bin ich sehr hyped und freue mich auch auf die EM.
Ja, bei mir sah es tatsächlich sehr ähnlich aus. Also auch nachdem er dann den Rücktritt bekannt gegeben hat, war ich auch so, ja okay, vielleicht kann es jetzt dann doch was werden, weil er eben, wie du auch schon gesagt hast, quasi, ja, ihm es egal ist, so was die anderen sagen. Und jetzt kann er auch eigentlich ohne Probleme einen Müller zurückholen. Dass das passiert, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Was mit Hummels und Boateng passiert, muss man dann sehen. Und genau, da würde ich jetzt auch erstmal die drei Spiele abwarten, wie sich da die Abwehr oder welche Abwehrformation er sich da entscheidet, wie die dann performen. Mal gucken. Aber ja, ansonsten ist er im Moment noch im Raum, dass die UEFA plant, das Turnier auch mit Fans durchzuführen. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das richtig kacke fänden würde, wenn ich vor dem Fernseher sitze und ein bisschen Atmosphäre habe. So. Deswegen, was natürlich, dann wird der deutsche Standort mit München safe rausfallen, also weil das wird man nicht zulassen, glaube ich nicht, also auch im Sommer noch nicht. Auch wenn jetzt in der dritten Liga bei Rostock die ersten, ich glaube, 777 Fans da waren, was natürlich auch schön ist und es zeigt, dass es vielleicht jetzt langsam wieder vorangeht, aber andererseits gehen die Zahlen halt auch wieder komplett hoch. Muss man abwarten. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Vorfreude, was die Europameisterschaft angeht. Siehst du es ähnlich, Nick? Oder bist du skeptischer?
Ich weiß nicht, die Gruppe ist halt schon etwas stärker, ne? Mit Frankreich und Portugal. Wer weiß, ob es dann nicht eventuell schon in der Gruppe das ausgibt.
Ja, aber du musst ja nur Dritter werden, ne? Also es ist ja komplett, also und gegen Ungarn sollte man eigentlich selbst wenn man scheiße spielt, so ein 1-0 hingurken können.
Du, Tim, das hat man sich damals bei Südkorea auch gedacht. Also
das stimmt.
Das sind halt die Dinge, die es da noch zu bereden gibt. Aber wir werden sehen, wenn es am 15.06. dann heißt, Frankreich gegen Deutschland, wie die Mannschaft performt, wie man auch mit dieser Corona-Pause, es gab ja jetzt keine Freundschaftsspiele während der aktuellen Lage, wie die Mannschaft da dann performt und ob man wirklich sagt, ja, Jürgen, wir wollen dir das Turnier nochmal schön spielen, dass du einen tollen Abschluss hier hast. Oder die ein oder andere WhatsApp-Kommentare rumgehen mit Thomas Müller und Boateng, spielt die Franzosen nicht gegen die Wand, sondern lasst mal ein paar Tore zu, damit der Jogi schneller weg ist. Also, ja, wir werden sehen, wie das Turnier ausgeht. Ich bin auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen dabei und ja, dann war es, glaube ich, das für die heutige Folge, oder?
Ich würde ganz gerne nochmal so, also es ist jetzt WM-Quali, es gibt natürlich auch sehr schöne Duelle, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Und da, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin mir gerade nicht sicher, ob DAZN wieder gefühlt alles überträgt, aber zumindest haben sie das ja in den letzten Jahren immer so gemacht, dass gefühlt jedes Spiel irgendwie eben auf DAZN läuft. Ja, genau, ich habe gerade nachgeguckt, es läuft wieder man kann jedes Spiel gucken und deswegen kleinen Tipp von mir, Donnerstag, 20.45 Uhr, ja, Deutschland spielt gegen Island, aber auch das, also da muss man ja jetzt nicht unbedingt sehen. Guckt euch Liechtenstein gegen Armenien an. Das ist da sieht man noch wahren Fußball. Ansonsten, was auch ein sehr schönes Duell ist, wird Moldau gegen die Färöerinseln. Auch das am Donnerstag um 20.45 Uhr. Das sind wunderschöne Duelle. Kann man sich auch im Second Screen anschauen. Aber ansonsten, es gibt, finde ich, schon ein paar interessante Duelle, also sowas wie Italien gegen Nordirland ist, glaube ich, oder Schottland gegen Österreich. Ich glaube, das könnte in der Gruppe um Platz 2 tatsächlich ganz interessant werden. Aber also, es gibt halt auch so Duelle wie Gibraltar gegen Norwegen. Haaland, 8 Tore, wer weiß. Allein dafür würde ich da am Mittwoch mal einschalten. Aber ja, ansonsten ist es wirklich, es wird viel Fußball gespielt in den nächsten Tagen. Es wird wild. Aber ja, wie gesagt, es ist diese typische WM-Quali. Aber ich, also mir persönlich gehen halt auch die Leute auf den Sack, die jetzt sagen, Nationalmannschaftspause, so eine Kacke, sowas brauche ich nicht. Das ist ja irgendwie noch mehr als früher. Und da muss ich sagen, also WM-Quali gab es halt auch schon vor 10 Jahren. So. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, dementsprechend hoffen wir mal, dass wir nächste Woche mit einer deutschen Mannschaft oder eine deutsche Mannschaft bewundern durften, die 9 Punkte eingefahren hat in den ersten 3 Spielen. Dann sähe das Ganze doch schon etwas besser aus. Außer natürlich, das sind irgendwie 4-3 Spiele oder sowas. Dann könnten wir uns über die Abwehrprobleme nochmal unterhalten. Aber das ist Zukunftsmusik. Von daher würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von mir. Ich sage adios und bis zum nächsten Mal.
Ciao, haut rein.